Okay, also geistlicher Kampf ist Thema. Ich habe da einen Katalog mit 12 Fragen, haben wir mal formuliert. Und da suchen wir jetzt Antworten oder wir schauen anhand der Bibelstelle, die ich dann anschließend vorstelle, dass wir Antworten finden auf diese Themen oder Fragen. Geistlicher Kampf. Punkt 1. Müssen wir überhaupt kämpfen? Vorspulen. Punkt 2 ist ein ganz, war ganz, ganz ausführliches, ganz viel Zeit hat er sich genommen für diesen Punkt, weil da gibt es sehr viel andere Meinungen und Missverständnisse, weil es einfach sagen Leute, ja, Jesus hat alles sich vollbracht, Jesus hat alles gemacht, also können wir unsere Hände in den Schoß legen und es ist schon getan. Punkt 2 wäre ich der Feind, wenn wir kämpfen müssen, wenn ja, dann wäre ich der Feind. Punkt 3. Wie ist unser Kampf? Also wie kämpfen wir? Mit
dem Schwert des Geistes. Das ist gar nicht zum Antworten gedacht, glaube ich. Wir sollen uns das aufschreiben und nachher beantworten.
Anhand von dieser Bibelstelle sollen wir dann gucken, ob wir da Fragen finden. Weil wir sind ja biblisch fundiert und orientiert. Und da müssen wir das schon in der Bibel finden, sonst macht es wenig.
Sonst
müssen wir kämpfen. Zweite war, wer ist der Feind? Also gegen wen kämpfen wir? Wen oder was? Drittens, wie ist unser Kampf? Also wie kämpfen wir? Viertens, was sind unsere Waffen? Fünftens, was ist unsere Gesinnung oder unsere Grundhaltung im Kampf? Gesinnung, Grundhaltung im Kampf. Sechstens, was bewirkt Anbetung? was war's? Gesinnung und Grundhaltung im Kampf, ja, das war fünftens. Sechstens, was bewirkt Anbetung in diesem geistlichen Kampf? Siebtens, was ist der erste Punkt von der Waffenrüstung und wie wichtig? Ja, im Prinzip schon der erste und der wichtigste Punkt in der Waffenrüstung. Der erste und der wichtigste. Punkt der Waffenrüstung. Achtens, welche Rolle spielt das Wort Gottes dabei? Welche Rolle spielt das Wort Gottes dabei? Neuntens, wie sollen wir beten? Zehntens, lügen Gebäude in der Welt? Und unter den Christen? Zehner. Ist ein Punkt. Lügen in der Welt und in den Gemeinden oder unter den Christen. Das sind die Themen, die der Hartwig da durchgezogen hat. Ja, ich mache immer. 11. Was gibt uns Hoffnung für den Durchbruch? in diesem Kampf oder für den Sieg in diesem Kampf? Was gibt uns Hoffnung für den Sieg? Und dann Punkt 12. Was hat es alles mit Befreiung zu tun? Was hat es alles mit Befreiung zu tun? Genau, das sind diese 12 Punkte, die mir da aus dem Stegreif eingefallen sind, was er da auch eben, wo das, was er da auch referiert in diesen in allen. Gut, war noch mehr, war dann noch Götzendienst, Götzekult, ganz speziell Mariakult geht da ganz intensiv ein. Das war auch noch ein Thema, was war denn noch? Na, sind schon mehr. Sind schon mehr, aber das sind schon die zwei. Punkt 1, gehen wir mal dahin, da hat er auch angefangen. Müssen wir kämpfen. 2. Korinther 10, 4 bis 5. Also ist jetzt auch nicht unbedingt immer gerade geordnet oder so, sondern die Bibelstelle sind für mehrere Sachen, die sie da ansprechen, die damit gemeint sind, oder wiederhole sich einmal. 2. Korinther 10, 4 bis 5. Emily, schmeiß da hin. Ja, denn, habt das? Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte, ja, in Klammer, zerstören wir Gedankengebäude. Und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Also da steckt schon mal sehr viel drin. Die Waffen unseres Kampfes. Also Paulus hat gekämpft. Das ist schon mal eindeutig. Also somit ist dieses Argument, Jesus hat alles gemacht, wir müssen nicht mehr kämpfen, sondern sich alles erledigt, vollbracht, kann nicht sein. Sonst wäre er irgendwo auf dem falschen Weg gewesen, dieser Paulus. Sondern hat aktiv gekämpft. Kampf ist uns verordnet, genau. Dazu, nächste Bibelstelle, eigentlich schon Epheser 6, 10, die Waffenrüstung. Gut, das ist dann die zweite Frage, gegen wen man kämpft. Kann man vielleicht auch mal zurück. 10, da kommt jetzt diese Waffenrüstung, das ist eine zentrale Bibelstelle. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Ich denke, das reicht einmal. Eigentlich, ja, das kommt später mit diesem Waffenrüstung dann. Können wir zum Ersten, ja?
Müssen wir kämpfen? Was sagt denn diese Bibelstelle?
Doch, das sagt der Paulus kämpft. Müssen wir kämpfen oder nur Paulus? Ja, das ist ein Hilfsmittel, aber müssen wir generell kämpfen. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Wer nicht kämpft, hat verloren. Der wird bekämpft. Was? Es gibt noch mehr Bibelstellen, wo es einfach draus vorgeht. Weiß jemand da gerade, du hast gerade etwas gesagt vorher, aktiv. Kampf ist uns verordnet, weißt du, wo das steht? Weißt du ja nicht, Ortrud? Ich glaube nicht. Ja, das kann sein. Warum? Also gehen wir mal zum zweiten Punkt. Beziehungsweise, wer ist unser Feind? Das ist da ganz klar genannt. Wer ist denn unser Feind? Gegen wen müssen wir kämpfen?
Schwimmer.
Es geht um den Feind. Also Feind sind geistige Mächte, die jetzt diese Welt beherrschen. Also nicht nur kleine Dämonen, wie man vielleicht austreibt in einer Befreiung, sondern auch gegen Gewalten, Herrschaften, im Prinzip das ganze Reich Satans.
Ja.
Aber ich denke, Jesus hat den Feind besiegt. Was kämpfen wir dann? Er hat ihn entmacht, den Thron.
Satan ist auch der Herrscher von der Welt.
Ja, der Fürst dieser Welt.
Der Fürst dieser Welt.
Und im Lukas-Evangelium steht nämlich, dass er uns auch die ganze Kraft gegeben hat über den Feind. Und dass er bald kommen wird und der Schlange, wo der Satan symbolisiert und der Skorpion. Der Dämon, dem symbolisiert, den Kopf zertreten wird, aber unter unseren Füßen. Wir meinen das durch. Wir meinen, dies da überwinden und das machen.
Durch die Sünde gewinnt der Feind hat Anrechte, die sind überall in der ganzen Welt die Anrechte. Ja? Morgen Fächer da. Ja. Wenn ich gerade irgendwas proklamiere, die in Fächer, wo Jahrhunderte bestehen.
Ja. Was sind solche Burgenfestungen?
Das ist konkret.
Wo Kinder missbraucht worden sind und Blutopfer.
Ja, das ist Götzendienst, also Götzendienst. Natürlich.
Festungen sind Lehrfestungen eigentlich.
Ja, Festungen sind eigentlich Überzeugungen, die falsch sind.
Ganz genau.
Festungen. Auch die kommen von Kulturen.
Ja, genau.
Was alles? Ja, mal ganz konkret.
Gedankenfestungen, die sich wieder die Erkenntnis Gottes ergeben.
Was sind konkret eure Gedankenfestungen? Jede Religion ist so eine Gedankenfestung.
Ja. Eifersucht. So ja.
Jede Religion, natürlich auch christliche, unbiblische. Ja. Aber Buddhismus, Hinduismus, Islam, das sind solche Festungen. Die Burger, Götzendienst, Mariakult.
Atheismus.
Humanismus.
Humanismus,
Philosophie. Agnostiker, Anthroposophen, das sind alles solche Höhen, geistige Höhen. Das richtet sich alles gegen die Erkenntnis Gottes.
Ja.
Und gegen die müssen wir kämpfen. Ja. Weil die sind ja real, die sind Bestand, die sind fassbar, die sind ganz konkret zu messen an ihrem Wahrheitsgrad. Und das ist der Punkt, wo unser Kampf sich dagegen richtet. Also wir kämpfen nicht gegen Menschen.
Ja, genau.
Er bürgert sich den Katholiken oder zwischen Kirche und Sakristei oder weiß ich was, oder Pfarrhaus, sondern wir kämpfen gegen geistige, gegen Gedankengebilde.
Richtig.
Gegen Festungen. Das ist unser Kampf.
Genau. Aber ich glaube, wir sehen aus der Epheser-Bibelstelle und die Korinther-Bibelstelle, wo du gesagt hast, da ging es ja, war klar, die Gedankenfestung, die Rede, ne? Alles, was sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Hier sehen wir aber auch, dass es auch eine geistliche Verbindung hat. Eben, wo kommen diese Gedankenfestungen her? Da ist eine geistliche Verbindung da. Aber wie bekämpfen wir die jetzt? Da sind ja die unterschiedlichen Philosophien. Rennen wir jetzt raus und schreien den Teufel an oder was? Oder bekämpfen wir es mit der Wahrheit.
Das kommt
und ich glaube, das ist, ja gut.
Genau.
Wie kämpfen wir?
Da sind wir schon im nächsten Punkt. Also ich denke, klar, Feind ist klar. Das fängt an bei einer kleinen Person, die dämonisiert ist,
ja.
Ne, die wir freisetzen müssen.
Gegen wen? Wir kämpfen aber ja nicht gegen die Person.
Nein, gegen die Dämonen natürlich.
Diese
Festschule
sind eben auch
im Christengewand. Ja, natürlich. Dinge, das kommt dann
auch. Hätten
wir da jetzt auch wieder Bibelstellen zu?
Zu wie?
Frage 2. Oder ist das jetzt einfach
schon? Wer ist der Feind?
Epheser 6,
Vers 12. Ja, also das war die Waffenrüstung. Doch, haben wir. Hab noch mehr. Daniel 10. Bekannt. Fragt mich nicht nach, was ist der Vers, Daniel 10.
Das ist doch ganz klar, da ist er am Fasten und da kommt der Engel von Persien und er sagt, am ersten Tag, als du angefangen hast, da bist dein Gebet erhört worden und ich brauchte 10 Tage, weil da gab es noch den Fürsten von Persien, der mir widerstand.
21
Tage. Und dann kam, was?
21 Tage, ja,
gebraucht. 21 Tage, 3 Wochen, 3 mal 7. Okay.
3 Wochen.
Ah. Okay.
Daniel.
Also, schmeißt du irgendwann irgendwas hoch?
Nein, das ist einfach ein Rauschen.
Das ist in den Mikros.
Bist du sicher?
Oder hat er nicht mal das? Das war gerade, seit ich die auch nicht kurz gemacht habe.
Ich hätte die 21
geschrieben. Ah, das ist auch 21. Daniel
1,
10, Vers
1
bis
21.
Ich könnte auch
bis 14.
Ja, das ist dann das Rips,
ne? Nee, ist nicht bis 14, ich habe einfach was angeklickt.
Ach so.
Aber es ist ab Vers 1, der Punkt dann, so lange ist der Fährt. Es geht einfach um das ganze Thema.
Und Epheser 12 ist noch so,
Epheser 6, Vers 12, das ist unser Feind, da wird unser Feind.
Das war ja vorher, genau.
Das ist der Vers 12,
ja.
Ja.
Der passt da zum Feind,
ja. Aber jetzt nochmal, wer ist der Feind? Damals, jetzt bei Daniel, Alter Bund, genau diese Geschichte vom Daniel, der da betet. Und was hat er? Hat sie Herr gebetet und musste 21 Tage lang durchhalten im Gebet, bis er Antwort bekommen hat. Und er weiß auch warum. Weil ein dämonischer Fürst von Persien, da war er ja in Gefangenschaft, der hat diesen Engel Gottes aufgehalten. Genau. Also in der Himmelswelt spielt sich ein Kampf ab. In dieser unsichtbaren Welt, da spielt sich dauerhaft ein Kampf ab. Bis heute. Und zwar kämpfen die Mächte Gottes gegen die Mächte der Finsternis. Und damals war der Schlüssel für das Durchkommen, eigentlich auch wie heute. Was war der Schlüssel, dass letztendlich dieser Engel Gottes da durchkommen ist zum Daniel? Dass er es packt hat?
Gebet.
Fast.
Dauerhaftes Gebet.
Anhaltendes Gebet.
Anhaltendes Gebet.
Dranbleiben. Und Fasten sogar. Fasten und anhaltendes Gebet.
Das ist jetzt 3, oder?
Nee, wie ist unser Kampf?
Ja, wie hat der Kampf? Ja, das ist eigentlich schon ein Punkt. Genau, wie ich da mit da dazu.
Wobei man fairerweise sagen muss, dass es an der Daniel-Bibelstelle nicht zwingend dort steht, dass der Engel durchkommen ist, weil er dranbliebe ist. Aber man kann es ja wohl eigentlich ohne zu viel reininterpretieren, das war das sicherlich ein wesentlicher Punkt. Aber es heißt dort nicht ausdrücklich. Das heißt eigentlich nur ausdrücklich, vom ersten Tag an, als du angefangen hast zu beten und fasten, war ich schon unterwegs. Ne?
Es heißt im Vers 2, zu der Zeit trauerte ich Daniel 3 Wochen lang. Ich aß keine leckere Speise und so weiter. Also 3 Wochen lang hat er...
Lies mal weiter, es geht um was anderes. Ihm geht es um einen anderen Punkt. Ihm geht es um den Punkt, da steht nicht, dass diese 3 Wochen Fasten tatsächlich bewirkt haben, dass in der geistlichen Welt dieser Kampf gewonnen wurde. Also dass durch das Gebet von Daniel, dass deswegen der Engel gewonnen hat.
Steht dort nicht. Man kann es reininterpretieren und es macht auch durchaus Sinn, aber es steht da nicht. Es steht einfach dort nur, der Engel sagt ja nur, vom ersten Tag an war ich unterwegs, mir ist aber der widerstanden. Ne? Aber die meisten sind sich ja darüber einig, hätte der Daniel aufgegeben zwischendrin, wäre wahrscheinlich der Engel auch nicht
also gekommen. Der Martin Henkel hat es genauso gesagt.
Ja, die sagen es so, ich ja, weiß, ja. Aber es steht dort nicht. Mhm. Also es ist ein bisschen rein interpretiert, aber es macht durchaus Sinn, mhm. Und das glaube ich. Mhm.
Gut, die Frage ist, wenn dem so war, kann man dann auch rein interpretieren, dass vielleicht über Deutschland auch solche dämonische Mächte gibt. Wenn es über Persien gab und über Griechenland wird erwähnt,
auf jeden Fall.
Dann kann über Deutschland auch solche dämonische Kräfte sein.
Griechenland
erwähnt? Kommt auch vor. Das kommt auch an der Stelle.
Der Fürst von Persien kämpft gegen den Fürsten. Also der Graf, wer ist
Daniel,
der Graf hier ist unterwegs und kämpft gegen den Fürsten von
Daniel. Aber der Engelfürst des Königreichs Persien
genau.
Hat mir 21 Tage widerstanden und siehe, Michael, einer der ersten unter den Engelfürsten, kam mir zu Hilfe. Ja. Und ihm überließ ich den Kampf mit dem Engelfürsten des Königreichs Persien.
Mhm. Wo ist Griechenland?
Der kommt
jetzt. Jetzt kommt er jetzt. Und jetzt
und
er hinterher
als sagt er das alles mit mir meldete, neigte ich mein Angesicht zur Erde und schwieg still. Und siehe, einer wird.
Zum Schluss sagt er dann. Und jetzt muss ich losziehen und muss gegen Griechenland gehen.
Genau.
Ja. Da heißt, und wenn weißt du, warum ich zu dir gekommen bin, und jetzt muss ich wieder hin und mit dem Engelfürsten von Persien kämpfen, und wenn ich das hinter mich gebracht habe, siehe, dann wird der Engelfürst von Griechenland kommen. Doch zuvor will ich und so weiter.
Aber ich glaube, an der Stelle, das muss man schon aussagen, ist, das ist ganz klar, da geht es um diese Reiche, die ja damals mehr oder weniger die Welt beherrscht, also die damalige Welt, sagen wir mal. Eben nach Persien kam, nach Griechenland. Und deshalb sagt der
Prinzip. Ja, bis heute, oder? Das hat doch nicht aufgehört.
Das ist bis heute, das
ist doch bis heute. Griechische
Engelfürste.
Nein, das griechische Reich, jetzt sind wir ja
römische Reich. Nee, das römische Reich hat griechische abgelöst, aber überhaupt.
Nee, das heißt, das griechisch-römische Reich, das Gedankengut vom griechischen Reich hat nie aufgehört.
Das steckt
das haben wir immer noch.
Das steckt zum Beispiel im römischen, also jetzt politisch, historisch. Wurden die Römer, ja die Griechen dann politisch erobert. Ja. Aber das Gedankengut ist vollkommen recht, das steckt da wohl mit drin.
Ja. Und das haben wir heute noch. Weil ich denke, das ist das, gegen das sie kämpfen.
Philosophie.
Ich glaube nicht, dass die Engel gegen politische Machthaberei kämpfen, die kämpfen ja, Gedanken, gegen Gedanken.
Natürlich, klar.
Genau. Das heißt, das ist das, gegen das sie heute noch am Kämpfen sind. Seid da
ja,
anscheinend.
Genau. Was könnte denn für Deutschland so eine der Geist sein über Deutschland?
Ja, der Geist von Griechen.
Einer, aber es gibt noch mehrere. Ganz wichtig, meines Erachtens.
Der Geist des Islams auch.
Humanistisch.
Der kommt jetzt so langsam, der drängt sich da herein mit Macht. Ja, und der
absolut.
Selbstverwirklichung.
Aber was ich historisch gesehen, die letzte.
Hitler, kann das sein?
Wir schaffen das.
Hitler, Nationalsozialismus.
Das ist ein sehr
antisemitischer. Ich würde sagen, ganz konkret katholischer Geist.
Ja.
Warum? Weil Deutschland wurde wie andere Länder auch immer wieder von katholischen geistlichen Päpsten, Bischöfen immer wieder der Maria geweiht. Also dieser katholische Geist, speziell Maria-Kult, Maria-Verehrung. Ich denke, dass das sehr stark, nach wie vor sehr stark gemacht ist über Deutschland. Weil einfach Menschen auch diesen Geist praktisch anrufen, dieses Land diesem Geist widmen oder weihen. Ja,
ja, das ist ja gefährlich.
Nicht nur Deutschland, sondern eben Europa. Ne?
Europa, Österreich, also ja, die ganze katholische Spanien, Italien, ja, Österreich.
Das Problem ist es ja nicht die Mutter von Jesus Maria, sondern inzwischen ist es ja diese Königin, diese Himmelskönigin.
Hey, wer?
Maria.
Maria, eine katholische Kirche. Es ist nicht die Maria, von die Jesus geboren hat, sondern es ist die Königin, die eigentlich diese Himmelskönigin, die geschaffen wurde von der katholischen Kirche, aber also auch von anderen Kirchen. Und dieser Königin wird das alles geweiht und gewidmet.
Also Maria-Geist sozusagen.
Maria-Geist.
Das ist aus der ganzen griechischen
Ordnung etwas sag nur kalt in
Kult.
Ein Fürstendämon, das ist ein
Bär. Ja, mal, Muttergott, Vatergott und Sohngott, das gibt es in vielen. Diese Gottheiten, die gibt es schon seit.
Das hast du mal aus der Tabelle, wo die immer dieselbe ist, schon. Nimrod und die ganze.
Genau. Also zum Beispiel jetzt sicher, wie gesagt, wahrscheinlich andere, dieser Humanismus ist extrem starker Geist in
von
Europa,
Griechenland,
in Griechenland.
Der griechische Geist.
Ja,
Philosophie und Wissenschaft.
Ich meine, diese Geister prägen natürlich solche Volksmeinung, oder? Humanismus, das reicht ja, dass ich gut bin und solche Gedankengut, oder die. Also,
Wissenschaft ist gar kein Problem. Es ist nur die Philosophie, die manche reinbringen. Die Wissenschaft versuchen, die Wissenschaft zu benutzen, um Gott zu widerlegen, was Unsinn ist, was gar nicht funktioniert, was auch nicht richtig ist. Aber Wissenschaft an sich wäre in Ordnung. Ne?
Also die Wissenschaft, die schafft.
Die Denkweise, die Wissenschaft oftmals hat, viele.
Wenn sie sind, sind die Lüge.
Ja, das Problem ist die Wissenschaft, die kein Wissenschaft, sondern probiert uns von Philosophie
zu die nicht wissenschaftlich arbeitet, sondern mit ihrer Wissenschaft
Philosophie
Lügengedankengebilde deckt und weitergibt. Evolutionstheorie, genau. Ganz groß, was uns jetzt in unserer Zeit auch in Deutschland extrem geschoben wird und forciert wird, oder? Diese Lügen, Evolutionstheorie. Gut, gehen wir mal weiter zu Epheser 6, 13.
Wo bist du jetzt bei welcher Frage?
Das ist nicht chronologisch, ich muss aufpassen. Der Habeck schmeißt da Unmenge viel Bibelstelle in den Raum. Kann sein, dass er immer noch bei Punkt 1 ist. Also will jetzt da nicht chronologisch da irgendwie miteinander verknüpfen. Sondern wir müssen da auch mal vielleicht ein hin und her springen bei unserer Frage. Sechs, deshalb, 13, genau, da ging es ihm, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, sagt es zum Waffenrüstung, damit ihr an den bösen Tagen widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt.
Ja, oder feststeht, kann es auch heißen.
Feststeht, genau. Er hat eigentlich der Betonung draufgelegt. Überwinden heißt, glaube ich, auch irgendwo.
Das ist, ja, widerstehen.
Widerstehen. Wobei, ist schon, wenn man das so liest, da hört sich eigentlich eher als Verteidigung an, oder? Irgendwo. Er greift die ganze Waffenrüstung.
Nee, ausgerichtet habt, das ist es. Wenn ihr alles ausgerichtet habt. Also da geht es ja schon darum, okay, das eine ist, ich widerstehe und der zweite Punkt ist, wenn ihr alles ausgerichtet habt, in Klammern was, das, was wir zu tun haben, halt, dann sollen wir noch stehen bleiben. Eben.
Also er sagt sogar aktiv, wenn wir alles niedergerissen haben, diese Lüge entdeckten, entlarvten, niedergerissen haben oder wenn wir überwunden haben, also aktiv, und das geht es hier unterkantlich aktiv. Nicht einfach nur passiv in irgendeine Verteidigungshaltung, in Deckung gehe, sondern wir sind aktiv. Wir müssen aktiv in diesen Kampf uns involvieren.
Sagt er was zu, was es bedeutet, oder eine Auslegung, was ist der böse Tag? Sagt er da was dazu?
Ja, immer der Tag, an dem du versucht wirst, ist doch da klar, oder?
Ja.
Also jeder Tag, der für dich, wo du versucht wirst, ist...
Genau. Also im Prinzip, wenn man gerade in diesem irgendeinem Kampf, in einer Situation konfrontiert wird, glaube ich, das ist der böse Tag, mit so einer dämonischen Lüge.
Wir müssen immer, glaube ich, dafür, wir können nicht sagen, es ist ein spezieller Tag, auf den wir uns vorbereiten, also weil das, da geht's ja dann, in der Waffenrüstung geht es ja danach weiter, wo die feurigen Pfeile kommen, der Versuchung, die wir mit dem Schild des Glaubens abhalten sollen. Das ist ja nicht nur auf einen Tag, sondern das ist ja constant, das ist ja nicht nur für einen.
Es ist halt so, wenn du das so liest, hat es halt irgendwie so einen Eindruck von einem bestimmten, also an einem bestimmten Zeitpunkt. Ja. Aber das, was wir jetzt gerade drüber reden, ist eigentlich ständig. Also 24 Stunden werden wir versucht, der Feind durch irgendwelche Dinge unsere Gedanken auf den falschen Weg zu bringen. Aber hier ist halt spezifisch an dem bösen Tag.
Ja, ich glaube, es ist anders. Ich glaube, man muss es verstehen. Damit ihr an dem bösen Tag widerstehen, und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. also von der Betonung her. Es gibt böse Tage, es gibt Tage, an denen werden wir einfach nur versucht, an denen sollen wir widerstehen. Und es gibt Tage, an denen wir wirklich auch richtig krass geistlich was gerissen haben und dann, auch dann, sollen wir stehen bleiben. Und das machen wir durch die Rüstung. Ich glaube nicht, dass da gemeint ist, es gibt an dem einen bösen Tag, so ist die biblische Sprache, ist einfach so.
Ja, einfach, ich frage mal nur, ob der Hartung vielleicht
zufällig ich habe jetzt nicht in Erinnerung. Ich denke mir, es ist ja nicht so, dass man jeden Tag volle Konfrontation hat mit dieser Mächte, mit dieser Lüge, mit diesem.
Wenn
es gibt auch Tage, wo
es.
Ja, das ist schon ein Punkt, wo wir uns aktiv in den Kampf begeben.
Da geht es immer Lüge gegen Wahrheit.
Da geht es immer Lüge gegen Wahrheit. Also ich, im Prinzip aber immer, wenn man. Wenn man. Ja, aber da gehen wir in Aktion gegen diese Mächte. Wir greifen an, da sieht es eher aus, eben zum Teil widerstehen, wenn wir angegriffen werden. Also beide Optionen, denke ich. Ja. Dann hat er Offenbarung 12 genannt. Der Teufel verklagt uns Tag und Nacht.
Vielleicht nur ganz kurz noch mal ein Gedanke eben zu, was, wenn es darum geht, was für eine Kultur und wie auch immer und Denkweise. Ich glaube, das ist schon wieder diese griechische Denkweise, die wir heutzutage haben. Ne? Es gibt keine absolute Wahrheit. Und was der Teufel geschafft hat, ist tatsächlich, wenn du Wahrheit wegstuschst, es gibt keine Wahrheit, dann ist eigentlich das Fundament für alles weg. Wenn es keine Wahrheit gibt, jeder hat seine eigene Wahrheit, dann hast du das Fundament bums umkauert. In dem Moment, wo es aber noch Wahrheit gibt, wenn irgendwas, wenn es absolute Wahrheit gibt, muss es eigentlich konsequenterweise Gott geben. Ja? Aber zu. Und ich glaube, das ist dieses, was der Teufel einfach auf Universitäten und dieses, es gibt keine Wahrheit. Niemand kann sagen, was wirklich wahr ist. Ist alles relativ, man hat jeder seine eigene Wahrheit. Und diese Denkweise ist, glaube ich, wirklich was, was wir als Christen insbesondere wirklich umhauen müssen. Ja? Weil solange das drin ist, dann ist es nur deine Sichtweise. Und ich habe halt meine Sichtweise, die sind alle okay. Und das ist, glaube ich, eine Festung, eine extreme Festung, die der Teufel aufgerichtet hat, die es eigentlich gilt, wirklich anzugreifen mit der Wahrheit, nämlich die Wahrheit ist, es gibt Wahrheit und es gibt absolute Wahrheit und Wahrheit ist eben nicht relativ.
So ist es, ja. Das ist die Straße immer wieder, das Hauptthema, oder?
Ja.
Und was ist die Wahrheit? Ja, es gibt Wahrheit und wo finde ich sie? Wer ist Wahrheit? Ist nicht eine Aussage, sondern die Wahrheit ist eine Person. Das ist das Gewaltige eigentlich, die Wahrheit ist eine Person.
Ich bin der Weg, die Wahrheit.
Aber das Wahrheit, über Wahrheit hat der ganze, eine, diese erste Stelle von der Waffenrüstung, hat er eine ganze Stunde lang geredet. Auch nicht nur draußen auf der Straße, sondern ganz viel in Gemeinde. Wie da die Wahrheit kompromittiert wird, kompromissig gemacht wird mit der Wahrheit.
Genau.
Das wird überhaupt das zum Teil gar nicht mehr gelehrt, die geistliche Waffenrüstung zu gebrauchen. Viele sagen, wir brauchen das doch. Das brauchst du alles nicht mehr. Brauchst du nicht mehr.
Und das Punkt 1, müssen wir kämpfen.
Genau. Ja, wir sind verpflichtet dazu, die geistliche Waffe in unserem Mund zu nehmen und dagegen vorzugehen.
Ja. Okay, gehen wir weiter, dass wir ein Stück länger durchkommen. Das war Offenbarung 12, da ging es um
der Verkläger der Brüder, der die ganze Zeit Tag und Nacht uns verklagt. Ja. Und da kriegt unsere Seele was von Nacht und wir müssen dagegen. Vers, sie hat den Vers ja noch nicht.
Ich habe ihn auch nicht, muss ich mal weiterblättern.
Geh mal weiter. Weiter. Oder sonst gibt in die Suche einen Verkläger.
Nein, das ist schon so. Gib nur weiter. Das ist da bei 12.
Ganz gleich.
Dann
noch eins.
Nein. Verkläger unser
genau.
Bruder.
Ja.
Ja, wir sehen.
Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte.
Ja.
Genau dieser.
Das ist unser Feind, oder? Der Verkläger der Brüder.
Der
Und warum macht er das? Was bringt ihn das? Warum, was soll das für eine Kampfstrategie sein, die ganze Zeit nur anzuklagen? Ist, glaube ich, ein Punkt einfach, den er da erklärt.
Ja, und den Punkt hat, dass er nun ist das Reich und die Kraft unseres Gottes, dass er besiegt ist. Die Macht des Christus gekommen. Die Heiligen haben den Satan überwunden. Das ist. Aber nochmal irgendwo stehen.
Ich glaube nicht, dass er den Vers nimmt für das. Da gibt es bessere. Ich glaube, dass an der Stelle nimmt er wirklich nur das mit dem Verkläger.
Ja, der Verkläger, genau.
Weil das ist einfach ein wichtiger Punkt. Was macht der Teufel? Wir müssen wissen, wie er, was er macht, was macht er? Er verklagt. Und das ist das Problem. Und weil er verklagt, deswegen haben wir zum Beispiel manchmal schlechtes Gewissen, obwohl wir gute Sachen machen.
Ja. Und da müssen wir einfach unterscheiden, ist es Anklage, ob Verkläger, oder ist es schlechtes Gewissen, weil wir was falsch gemacht haben. Das müssen wir wirklich untersuchen.
Dann ist es
auch zwei Dinge. Deswegen, er verklagt die Brüder, aber er verblendet die Sinne, also die Gedanken der Welt da draußen.
Ja.
Wo steht das?
Ja. Ja, hier nicht, aber an anderer Stelle. Ne? Also die Brüder werden verklagt. Ne?
Ja.
Die Welt da draußen,
die wird
verblendet. Genau, ja.
Aber ich glaube, es ist ganz wichtig zu wissen, dass dieser Heilige Geist uns nie ein Selbstverdammnis auflegt.
Er ruft Betrübnisse hervor, die zu Buße führen.
Ja, aber er tut nie Selbstverdammnis jemand auflegen oder sonst irgendwie. Nein, das macht er nicht.
Na, wenn du in Sünde lebst schon.
Ja, dann der deckt auf nach und nach die Sünde.
Ja,
ich
genau.
Verstand mich richtig. Er sollte der nie machen, der andere macht
es. Du fühlst dich dann aber verdammt.
Ja, wie oft fühle ich mich wieder schuldig und mies, wenn wieder was schiefgelaufen ist und es meine eigene Schuld war. Ich habe Fehler gemacht. Ja, das ist so. Ja.
Aber eben, das muss man unterscheiden.
Eben, ja.
Genau,
ja.
Das unterscheiden.
Also, der Teufel versucht dich zu verdammen. Das heißt, er zieht dich runter und lässt dich ohne Hoffnung.
Ja.
Gott, der Heilige Geist, überführt dich von Sünde.
Richtig.
Er zeigt dir deine Sünde.
Genau, so
er sagt dir, tu Buße und dann gibt er dir einen Weg der Hoffnung.
Ja. Aber es fühlt sich am Anfang auch
wie selbstverdammt. Aber es fühlt sich am Anfang ähnlich an.
Genau.
Weil jedes Mal bist du überführt und du hast ein schlechtes Gewissen. Du weißt, was ich gemacht habe, ist schlecht. Nur der Teufel, der sagt zu dir, und aus dir wird niemand, du wirst nie da rauskommen, du bist am Ende. Aber Gott gibt dir Hoffnung.
Und dafür brauchst du Hebräer 4, Logos, das Wort. Da steht nämlich, das Wort ist das zweischneidige Schwert, das Seele und Geist trennt. Und um rauszufinden, ob es gerade Selbstverdammnis vom Teufel ist, die du hast, oder ob das Verdammnis von Gott ist, oder ich sag mal Überführung vom Heiligen Geist ist, weil du jetzt Buße tun sollst, es fühlt sich vielleicht gleich am Anfang an, weil du fühlst dich schlecht, du fühlst dich verurteilt. Was jetzt in deiner Situation gerade Punkt ist, das findest du nur raus mit dem Logos, mit dem zweischneidigen Schwert, was schneidet zwischen Seele und Geist. Was ist geistliche Wahrheit? Was ist tatsächlich vom Geist? Und was ist nur deine Seele, mit der der Teufel Achterbahn fährt? Oder die mit dem Teufel Achterbahn fährt, wo der Teufel probiert, einfach seelisch quasi dir Selbstverdammnis aufzudrücken. Aber das findest du nur raus mit dem zweischneidigen Schwert, mit dem geschriebenen Wort.
Was halt schon nicht funktioniert, oder also an dem Punkt, und da ist ein Hartwig klar, da sind viele andere halt auch klar, ist dieses, wenn wir denken, wir können in Sünde leben, der Heilige Geist überführt uns von der Sünde und dann tue ich einfach nur irgendwie das Wort drüber wegbekennen, so, ich bin da gerecht gemacht in Jesus oder so, das funktioniert nicht, ne? Das ist einfach nicht biblisch. Ne? Also die Reaktion auf Überführung ist Buße tun und dann ist er treu und gerecht und er vergibt und er stellt uns wieder her und die Reaktion ist nicht einfach nur das Wort irgendwie drüber bekennen und weitermachen, ne? In der Sünde verharren, das funktioniert auf Dauer halt auch nicht. Ne?
Gut, gehen wir weiter. Also, nächster Punkt, und es geht einfach um den Punkt, was sind unsere Waffen? Da spricht er von Waffen, diese Geschichte mit dem Blut des Lammes. Das muss auch in Offenbarung stehen, habe aber die Bibelstelle nicht, wahrscheinlich hat er die irgendwo gar nicht genannt. Wir haben ihn überwunden. Durch des Lammes Blut und
das Wort ihres Zeugnisses, weil sie Leben nicht geliebt haben bis zum Tod.
Genau, durch das Zeugnis durch unser Zeugnis. Also das sind ganz wichtige Waffen.
Weiß einer gerade, wo das steht zufällig?
Muss auch in Offenbarung.
Ich meine 16 oder?
Nee, ich glaube 11 oder?
Wir haben
es gibt zwei Stellen. Es gibt zwei Stellen.
Ja, aber ja genau. Und das Wort
ist auch in 12. Ich
meine 16 oder mehr. Ja, Offenbarung 12, Vers 11. Und sie haben
die Offenbarung des Islamismus. Ja, da kommt es ja im Anschluss.
Gerade im Anschluss.
Gerade im Anschluss, genau. Kommt es ja mit. 11.
11,
ja. 12, 11. Genau.
Ah ja, einen weiter, okay. Das wäre direkt der nächste Vers.
Ja, genau. Ja, das war auch der Punkt, da habe ich das da aufgeschrieben. Wir haben den Feind überwunden durch das Blut des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Also ganz wichtig, einmal im Glauben natürlich, dass man, wenn man das nicht glaubt, haben wir gar nichts überwunden. Es ist der Glaube ganz wichtig. Und der zweite Punkt, unser Bekenntnis. Durch unseren Mund, das Wort ihres Zeugnisses. Und sie haben das Leben nicht geliebt bis zum Tod. Das Blut des Lammes ist eine geistliche Realität. Das ist auch sehr weit in den Hintergrund gerückt irgendwo. Es ist keine magische Kraft, sondern es ist eine geistliche Realität. Ja. Manche benutzen es als magische Kraft unter dem Schutz des Blutes, sowieso Formel.
Ich stelle mich heute unter das Blut Jesu.
Ja, genau. Und dann gehen sie zum Nachbarn, hauen die mal eine runter oder weiß ich was.
Dann ist es wieder Fußlos.
Und klaut. Weiß ich was, oder? Magische Formeln funktionieren nicht, sondern das ist wirklich das Blut des Lammes, es ist das Bewusstsein dahinter, ja, dass ich rein bin vor Gott, dass mir vorher gesagt meine Sünde vergeben sind, dass Satan übersiegt ist, dass er kein Anrecht macht, hat mehr über mich.
Ja,
und dass seine Verklagung, wie gesagt, ja, dass er mich nicht kann in Verdammnis bringen. Und das Mund und das Wort unseres Zeugnisses. Also geistliche Realität ist eine Waffe. Ja. Ist eine Waffe, ja, das heißt, ich bin schuldlos, ich bin frei von Anklage, ich habe Schutz gegen Verdammnis. Weil mit dem überwinden wir die Lügen des Teufels. Wir erklären die Wirkung des Blutes. Ich, für mich war das auch in Befreiung ein ganz wichtiger Bibelvers. Diese Kraft des Blutes von Jesus. Wirkung des Blutes. Und dann hat da noch, ja, haben wir da dazu noch was? Nächste Vers ist Hebräer 10. Also das sind, ja, was für uns auf jeden Fall gegen die Anklage vom Feind. Wenn eine andere Waffe, da kommt auf jeden Fall noch mehr dazu. Was sind unsere Waffen?
10 Vers was?
Hebräer 10. Redet vom Eintritt in das Heiligtum.
Ah.
Sie haben ihr Leben, ja, haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Hebräer 10.
Also hier zum Beispiel, Vers 10, Vers 10, in diesem Willen, oder ist es das?
In diesem Willen sind wir geheiligt durch das Ein. Jesus Leib. Nee.
Okay.
Nee. Eintritt in das Heiligtum. Wo Jesus ins Heiligtum eingegangen ist, glaube ich, geht es darum?
Das ist schon schwer weg.
Mit seinem Blut.
Also, jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt öfters dieselben Opfer dar, welche doch niemals Sünden wegnehmen können. Diese aber hat er sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünder gebracht hat, für immer zu Rechten Gottes gesetzt und wartet ihn fort, bis alle seine Feinde als Schemel seiner Füße hingelegt werden. Denn in einem einzigen Opfer hat er die, welche geheiligt werden, für immer vollendet. Manches?
Wahrscheinlich meint er das. Sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod, kommt es da auch irgendwo? Nee, das kommt da nicht vor.
Der Heilige Geist, nachdem wir sagen, wollen sie es dafür ich will sie in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben. Ich will mein Gesetz in ihr, das auch nicht.
Ja, sie können auch Freimütigkeit haben durch das, dass ihr vielleicht meinst du das?
Denn mit einem Opfer
genau.
Hat er für immer vollendet, oder?
Ja, eben das.
Das meint er, genau. Da werden dann Brüder auch durch das Blut die Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum.
Das wäre es 14, ne?
19. Und zwar das Heilige.
Denn mit einem 20. einzigen Opfer hat er die welche.
Nein, Vers 19. Da steht ja davon. Das ist dieses. Freimütigkeit zum Eintritt.
Ach, das meint den Zusammenhang, dass wir nicht unter Verdammnis sind, sondern wir haben das Blut Jesu und mit diesem Blut haben wir Freimütigkeit zum Eintritt ins Heiligtum.
Das ist, was unsere Gesinnung im Kampf, oder?
Genau. Was ist unsere Gesinnung? Nee, der hat ein anderes. Das kommt was anderes, so weit sind wir noch nicht.
Das ist unsere Waffe, oder was?
Lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, mit voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen gesprengt und damit gereinigt von bösem Gewissen.
Da geht es immer noch, dass wir nicht unter Verdammnis sind. Genau, um den Punkt geht es nach wie vor.
So.
Ich möchte mich bei euch verabschieden. Ich komme am 3. wieder, gell?
Was stimmt das hier?
Nein, ich muss die Probleme da rein. Das ist.
Was macht denn deine Schwiegermutter? Ist wieder besser?
Die liegt im Sterben.
Immer noch?
Ja, die haben sie aus dem Krankenhaus rausgenommen. Mhm. Weil wegen der Corona, die haben große Probleme da drüber. Das kann niemand drüber, von Dana kann nicht drüber, ihre Brüder, Schwestern können nicht drüber. Das macht der Schaffer nicht, das ist klar, aber du bist nachtlos, kannst nur alles hingeben. Nicht? Also,
ja. Schöne Weihnachten.
Okay, gehen wir weiter. Dann, das machen wir schon kurz, erwähnt er dieses Johannes 3,14 bzw. 4. Mose 21,9. Da geht es um die Schlange, die aufgerichtet ist. Mose hat die eherne und eiserne Schlange aufgerichtet am Stab. Damit will er eigentlich sagen, diese bronzene Schlange damals, die war ja ein Symbol des Glaubens oder beziehungsweise im Punkt angesagt oder damit, wir sind nicht problemorientiert, sondern wir sind lösungsorientiert. Mhm. Wir schauen nicht auf die Probleme, wir schauen nicht auf die Hindernisse, auf unsere Situation, auch nicht auf unsere Gefühle, sondern wir sind lösungsorientiert. Das Volk Israel musste die durfte nicht auf ihre Schlange bissen, wo sie wusste, der ist tödlich, sie sind in Kürze tot. Sie durfte nicht da auf ihre Wunde schauen und auf die Schlange, sondern sie musste auf die Lösung schauen. Und die Lösung
ist unlogisch. Das ist ganz wichtig.
Die Lösung ist unlogisch.
Genau. Ja. Gegen den menschlichen Verstand.
Gegen menschlichen Verstand, genau. Sie muss einfach auf Gott schauen, das, was Gott, die Lösung, die Gott bietet. Ganz genau. Sie muss auf die aufrechte Schlange schauen. Lösungsorientiert. Glauben heißt, mit den Tatsachen Gottes zu rechnen. Nicht logische, menschliche Lösungen zu rechnen, sondern mit der Tatsache Gottes zu rechnen. Wenn du Befreiung machst und denkst an deine Fähigkeit oder weiß ich was, oder deine Position, hast du keine Chance. Du hast keine Chance, das merkt der Teufel sofort. Wenn du Befreiung machst, dann musst du wissen, dass das Zusage Gottes ist, ja, dass er Vollmacht hat über diese dämonische Mächte, dass du den Auftrag hast. Du hast Gottes Lösung im Blick. Und zwar nichts anderes. Und nicht nur Gottes Lösung, sondern Gottes Lösung hundertprozentig. Der Teufel muss gehen. Der muss gehen. Du darfst gar nicht mit der Option spielen, dass er nicht geht. Dann hast du nämlich ja verloren in deinem Glauben. Also radikal musst du Gottes Lösung im Blick haben. Unkomprimiert, ohne Abstriche. Und nur dann funktioniert es. Also Gott orientiert, ganz hingegeben, total mit Gott rechnen. Das war diese, gut, wo passt es da dazu bei uns? Da geht es ein Stück weit, jetzt was ich gesagt habe, unsere Gesinnung, ja, unsere Grundhaltung im Kampf. Gesinnung muss absolut radikal auf Gottes Wort fixiert sein. Unsere Gesinnung ist Grundlage im Kampf. Was bewirkt Anbetung in dem geistlichen Kampf? Das kommt irgendwo. Später, da habe ich gar nicht viel dazu aufgeschrieben. Psalm 100, nein, das ist nicht das. Da habe ich jetzt gar keine Bibelstelle dazu, glaube ich.
Da hat, ja, ich glaub, es gibt eine Stelle im Alten Testament, ich glaube 2. Chronik 20 oder 14, ich weiß nicht genau. Da fingen sie an zu loben und zu preisen und in dem Moment legt der Herr.
Ja, ein Hinterhalt.
Ja, so genau.
Chronik 20, irgendeine Chronik, ja. 20.
Zweite Chronik 20, ja. Genau, Jericho, genau.
Einnahme von Jericho, das hat er erwähnt, genau die Bibelstelle. Ja. Und zwar mussten nicht die Soldaten gingen vorweg, sondern die Priester,
die Lobpreiser.
Die Priester mussten vorweg mit ihren Hörnern.
In heiligen Schmuck.
In heiligen Schmuck und mit ihren Widerhörnern. Und genau das Bild hat er verwendet und sagt einfach damit, Lobpreisanbetung wird vom Teufel wahrgenommen. Ja. Jesus ist der Herr. Ja. Und mit dieser Tatsache bringen wir dem Feind, bringen wir ein Gericht über den Feind. Weil er will ja Herr sein, er will regieren, er will, hat seine Herrschaft aufgerichtet gegen Gott. Wir bauen Gottes Thron vor dem Feind auf, ja, seine Herrschaft. Und wir bewirken damit, oder wir proklamieren, dass die Götter vor ihm niederfallen sollen. Ja. Wir proklamieren der Lobpreis, Jesus ist Herr, ist der einzige Herr, ist der höchste Herr, ist der König über alle Könige. Und proklamiere, dass die Götter vor ihm niederfallen müssen. Mit dem Teufel in Entschiedenheit reden.
Ich glaube, es bewirkt ja auch, dass man in die Gegenwart Gottes kommt. Das heißt ja, also dass man in seine Gegenwart kommt, durch Lobpreis, in der Betung, da steht da in den Zeilen auch.
Ja, nur geht es.
Wir haben das Recht, den Göttern zu befehlen. In verschiedenen Psalmen kommt es irgendwo auch zum Ausdruck.
Da haben
Sie
sich
mit
Gott, da vorne habe ich Sinn gemacht.
Schämen müssen sich alle der Ehre eines Götterbildes, die sich Götzen rühmen. Fall vor ihm nieder, alle Götter.
Fall vor ihm nieder, alle Götter. Ehrlich.
Genau. So ist es, genau.
Fall mitten in dem Lobpreis, oder? Das ist ja ein Psalm.
Psalm 97,7, genau. Habe ich den irgendwo? Nee, habe ich nicht. fällt vor ihm nieder. Ja, der Teufel nimmt Lobpreis wahr. Genau. Und das sind noch viel mehr, sondern das heißt gerade, da gibt es den Psalm 149. Wir vollziehen das Gericht. Psalm
149.
Genau, noch einmal.
Ah, ab Vers 6, okay. 6, zack. Lass Gottes sein. Lobpreis Gottes.
Okay, den zwei Hexierten an. Um Rache zu vollziehen an den Nationen, Strafgerichte an den Völkerschaften, um ihre Könige zu binden mit Ketten, ihre Edlen mit eisernen Fesseln. Und das schon aufgeschriebene Gericht an ihnen zu vollziehen, das ist die Ehre für alle seine Frommen. Das ist unsere Autorität und unser Auftrag.
Und so geht's los. Also das waren jetzt Aussagen, die liefen mitten im Lobpreis. Ne? Das ist jetzt.
Halleluja, singt dem Herrn ein neues Lied. Ja, genau. Ein Lob in der Gemeinde der Frommen.
Also es sind nicht zwei verschiedene Schuhe. Wir treffen uns hier zum geistlichen Kampf oder wir treffen uns hier, um Gott zu loben oder so. Das ist alles eine Anmietung.
Ich eine mir proklamiert im Lobpreis, in der Anbetung, die absolute Herrschaft Gottes. Und die Teufel hören das mit und jedes Knie muss sich vor ihm beugen. Ja, also das gefällt ihnen gar nicht. Sondern wir verziehen da wirklich das Gericht, Strafgericht über den Feind. Ja, mir richtet damit ihre Edle, weil die wissen ja, ihr Urteil ist gesprochen. Ja, Edle nicht im positiven Sinn, sondern die Edlen der Finsterniswelt. Fürsten und Gewalten. Indem man das die Herrschaft Gottes proklamiert und aufrichtet. Was gehört es dazu? Was bewirkt Anbetung, genau, im geistlichen Kampf? Punkt 6. Dazu gehört auch Jesaja 54, 17. Auch ein ganz wichtiger Vers. Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit kommt von mir. Kommt von mir her, spricht der Herr. Ist das ein mega starker Vers im geistlichen Kampf? Keiner Waffe, die gegen dich, das ist nicht nur echt auf der Zunge zergehen lassen. Die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Wir sprechen diese Mächte schuldig. Ja, wir gehen in die Offensive. Ja, wir erinnern den Teufel an das Gericht, an den Feuersee, an sein Ende. Es ist das Erbteil der Knechte des Herrn. Und ihre Gerechtigkeit kommt von mir. Waffenrüstung, Panzerwehrgerechtigkeit. Aber hier ein ganz, ganz bedeutender Vers, denke ich. Das ist unser Erbteil. Das ist das, was Jesus für uns erworben hat. Unsere Bestimmung. Teil unserer Bestimmung, unserer Berufung. Jesaja 54, 17, ja. Und dann im Neuen Testament. Bekannte Bibelvers, 1. Johannes 2, 14. Da die Bestätigung, dass wir den Bösen überwunden haben. Der letzte Abschnitt. Ja.
Das sind die Babys.
Weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Das ist die Bestätigung dazu im Neuen Testament. Also Gesinnung, nochmal genau, das ist Punkt Gesinnung. Es wird nichts anderes akzeptiert als den vollen Sieg, totale Entschiedenheit. Der Sieg kommt durch das Wort, das in uns bleibt. Betonung auf bleibt. Und das Wort Gottes in euch bleibt. Wenn er in mir bleibt und ich in euch bleibe. Dieses Bleiben und das Wohnen, in uns wohnen. Das ist ganz wichtig. Das ist nicht nur ein einmaliger Moment, wo wir das Wort Gottes hören, sondern es muss in uns bleiben. Ja? Oder die Rebe am Weinstock. Wenn die Rebe am Weinstock bleibt, dann bringt ihr Frucht. Das Bleiben ist so wichtig auch. Betonung. Ja? Diese Verbundenheit, dauerhafte Verbundenheit. Ich denke, also die Befreiung ist mir so bewusst geworden, wo ich diese Predigt gehört habe, ist das so wichtig, diese Gesinnung, dass man sich da nicht darf auf irgendwelche Zweifel einlassen, sondern totale Entschiedenheit. Es wird nichts anderes akzeptiert als den vollen Sieg. Und der Sieg ist ja da, Jesus hat diesen Sieg errungen. Das ist unsere Gewissheit einfach, dass man auf diesem Sieg aufbauen. Wir kämpfen auf der Siegerseite. Dann hat er Paulus wieder zitiert in 1. Korinther 15, 32. Von Paulus. Genau. 1. Korinther 15, 32. Wenn ich nur nach Menschenweise mit wilden Tieren gekämpft habe zu Ephesus, was nützt es mir? Wenn Tote nicht auferweckt werden, so lasst uns essen und trinken, morgen sterben wir. Also der erste Teil eigentlich. Wenn ich nur nach Menschenweise mit wilden Tieren gekämpft hätte, das heißt, er hätte nicht menschlich, physisch mit wilden Tieren gekämpft, sondern hat gegen Geister der Himmelswelt gekämpft, gegen diese Herrschaften und Götzen und Mächte in der Himmelswelt. Hat er gekämpft. Und was war da in Ephesus? Was war für ein dominanter Herrschaftsbereich?
Die Anna der Epheser.
Die Anna?
Die Artemis.
Artemis oder Diana.
Diana oder Artemis.
Genau.
Die Göttin von.
Nein, jeder Übersetzung.
Ah. Ja. Weil die haben doch da diese Festversammlungen, dann haben die da doch richtig gekriegt, dann schreien die doch da stundenlang, wie groß ist die Artemis der Epheser.
Ganz genau.
Und wir schreien, wie groß ist die Diana der
Epheser. Ehrlich? Was ist denn das für ein komisches?
Also,
warum haben die denn da verschiedene Namen? Verschiedene Titel.
Artemis, Diana.
Die wollen uns wohl verwirren, die Übersetzer.
Warum war das so ein harter Kampf von Paulus gegen diese wilden Tiere? Weil diese Epheser, die waren ja verbunden mit dieser Artemis. Die haben sehr viel Geld verdient, die haben Götzenstatue hergestellt. Das war ja dann auch der Grund, wieso dieser Aufruhr, ja, wieso das Paulus gerade steinigen wollte. Die haben an diesem Götzendienst sehr viel Geld verdient. Die haben diese Statue in die ganze griechische Welt damals exportiert. Einnahmequelle. Und das war für ihn ein extrem harter geistiger Kampf damals in Ephesus. Mit wilden Tieren gekämpft. Ein geistiger Kampf. von der anderen Seite.
Ja, genau.
Ja? 2 Stunden haben sie den Lobpreis gemacht.
Ne? Das machen die, das haben die Nationalsozialismus ja auch gemacht. Und die ganzen Kommunisten machen das ja auch. Immer irgendwelche großen Paraden, wo da Musik gemacht wird und irgendwelche Volkslieder gibt, egal was für eine Ideologie.
Ja, national, noch viel massiver Nationalsozialismus. Heil Hitler. Bei jeder Begegnung wurde dieser Hitler als der Boss groß gemacht. Anbetung dauerhaft im täglichen Leben. Das war eine so gewaltige, massive, dämonische Verblendung unter den Leuten. Der Forscher kommt zu dir und sagt, Heil Herbert.
Heil
Herbert. Heil. Heil Hitler, das war der Gruß.
Ja, das Heil liegt nur in dir.
Er bringt das Heil, ja.
Von dem her, dass er auch gut in die Ecke geht.
Ja, da wird auch massiv geguckt, dass es jeder macht.
Der Artemis, genau.
Hat ihn trotzdem nichts genützt, hat verloren.
Und trotzdem war dieser Kampf von Paulus siegreich. Ganz große Erweckung in Ephesus. Ich denke nicht umsonst, ist auch dieser Brief an Ephesus, gerade mit der Waffenrüstung. Weil er war muss da ganz massiv gegen diese Göttin von Ephesus angehen und ihre Autorität niederreißen, ihre Unwahrheit, ihr Götze, ihr Götzestatus niederreißen. Dann, als nächstes habe ich Psalm 44,5. Die Gerätung Jakobs? Nee. Doch dich werden wir. Nee.
Vielleicht Psalm 45,4
wahrscheinlich. Ja, ich habe irgendwie falsch aufgeschrieben.
Psalm 44,5. Das war vielleicht?
44,5.
Durch dich wollen wir unsere Feinde niederstoßen, in deinem Namen wollen wir unsere Widersacher zertreten. Wo?
Was hast du?
Ich habe Psalm 44,5. In der Schlachter steht, durch dich wollen wir unsere Feinde niederstoßen, in deinem Namen wollen wir unsere Widersacher zertreten. Macht das Sinn, oder?
Ja, das macht Sinn. Aber was ist das? Das ist ganz anderes.
5.
44 bei dir?
44,5.
44,5 habe ich auch.
Ah,
das ist eine andere Zählung.
Ja, ja.
Andere Zählung.
Das liegt an der Schlachterpsalm.
Ja.
Schlachterpsalm hat immer einen Vers versetzt.
Genau. Durch dich werden wir niederstoßen, unsere Bedränger. Durch deinen Namen werden wir zertreten, die gegen uns aufstehen. Also auch hier wieder Betonung auf aktiv. Wir stoßen nieder, wir zerstören die Bedränger. Wir zertreten, die gegen uns aufstehen. Genau das meint er damit.
Und da haben wir, bist du schon bei der Hälfte oder noch nicht?
Das ist 5. Was ist unsere Gesinnung?
Was von der, ich sage, das passt dann nicht 1:1 zusammen. Dann, ja, ja, kein Bibelvers, wo Paulus sagt, der Gott des Friedens wird den Satan in Kürze unter eure Füße treten. Das habe ich mal gesucht und nicht gefunden.
16.
Wer weiß das, was das steht?
Römer 16. Römer am Ende.
Vers 20.
Der Gott des Friedens aber wird den Satan unter eure Füße treten in Kürze.
Wird in
kurzem
den
Heiligen Schritt. Danke,
gleichfalls. Gute Fahrt.
Ja.
Danke. Die Gnade unseres Christus sei mit euch. Ja, genau. Dann hat er diese Bibelstelle erwähnt von Jesus. Ich habe euch Vollmacht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione.
Lukas 10, Vers 19.
Ja, der Auftrag. Zusammenhang mit dem Auftrag. Lukas 10, 19, 20. Genau. Macht gegeben, auf Schlangen, Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden. Schlangen, Skorpione, Bilder für dämonische Mächte. Wir müssen treten, wir müssen unsere Feinde an den Schemel seiner Füße bringen. Vorgehen.
Jakob, aber was sagt er denn zum Römer 16, 20, wenn da steht, der Gott des Friedens aber wird den Satan unter eure Füße treten? Also er macht das in Kürze. Ist ja eigentlich nicht aktiv, sondern ist ja eigentlich
das Gegenteil.
Ja. Aber wir müssen das glauben. Wenn ich das nicht glaube, nützt es mir nichts.
Ja, das ist die Aktivität.
Genau. Also, das ist ja dann irgendwie unser Teil.
Wir müssen ihm glauben und manchmal auch mit Worte handeln. Aber Gott bewirkt es.
Ja.
Und das sehen wir ja in jedem Kampf, auch mit Jericho. Die mussten auch genau das tun, was Gott gesagt hat. Aber den Kampf war...
Die Kampf müssen wir kämpfen, die Autorität und die Vollmacht.
Nein, Gott hat den Feind besiegt, aber wir müssen das glauben und auch ihm entgegentreten. Und ihm auf die Füße treten, mit dem Wort Gottes oder mit dem Schwert des Geistes. Aber der eigentliche Kampf ist Gottes Kampf. Wir können ja die Feinde nicht besiegen, aber er hat uns die Waffen dazu gegeben. Und die müssen wir
einsetzen.
Kampf ist ein Kampf, das glaube
ich. Ja, woanders heißt es sagen, wir müssen genau unsere Feinde und unsere Schemel der Füße von Jesus bringen.
Naja, nee. Das sagt Gott zu Jesus. Das sagt der Vater zu Jesus.
Ja.
Ich werde die Feinde, ich werde die Feinde machen zu dem Schemel deiner Füße.
Ja, genau. Das ist die Stelle.
Psalm 110, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache.
Ganz genau, ja.
Aber das ist, wird auch nochmal gleich zitiert im Hebräerbrief.
Ja, das wird öfter
zitiert, glaube ich,
auch.
Wo ist es?
Welcher Vers? 110,1.
1, das ist okay. Das ist ein langes Setzen.
Macht er vom Schimmel deiner Füße. Genau.
Das ist ja schon.
Dann Jakobus 4,10.
Jakobus 4,10, davon weiß ich nichts.
4,10.
Ah.
4, Vers 10. Eine ganz bekannte Stelle. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhören. Ne, bei mir heißt es, er steht im Teufel.
Erhöhen.
Der nächste. Ah ne, der vorherige. Nee.
Jakobus, hier.
Ja, Vers 8.
Naht euch Gott, genau, und er wird sich euch nahen. Nee. Doch die Hände der Sünder und man sagt, nee, ja.
Demütigt.
Ihr meint, widersteht dem Teufel, so viele von euch. Nein, euch zu Gott, sondern dass ich zu
Und das ist 14, Herr Fokus, 14.
Gibt's nicht.
14.
Was würdest du sagen? Also ist nicht so, unterwerfet euch von Gott, widersteht dem Teufel, so viele von euch.
Doch,
genau.
Das ist 7.
Ja.
Vers 7.
7. Genau. Widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Das hat er da zitiert, genau. Wie machen wir das? Aktiv?
Unter mit der Waffenrüstung. Mit der Waffenrüstung. Da steht ja, damit ihr widerstehen könnt. Also wie widerstehen wir?
Naja, er sagt das aber auch vorher in Vers 6. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Also das ist auch eine Waffe, sich zu demütigen. Und nicht hochmütig zu sein.
Und das gibt gar nichts.
Seid nun Gott untertan, heißt das ja auch da, oder unterwerft euch Gott. Und da steht also durch das Unterwerfen von Gott, widerstehen wir dem Teufel.
Das Wort Gottes ist natürlich unsere Waffe. Zitiertes Wort Gottes, das Schwert aus unserem Munde in diesem Kampf. Oder? Wir zitieren das Wort Gottes.
Na, es gibt, glaube ich, verschiedene. Also wenn wir jetzt die Waffenrüstung angucken, erstmal haben wir das Schild des Glaubens, oder? Zum Widerstehen.
Nein. Das erste war die Gürtel der Wahrheit.
Das ist also
Gürtel der Wahrheit. Waffenrüstung, das ist die Wahrheit. Es kommt noch eine. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Da hängt alles dran.
Hängt alles dran.
Oder den Gürtel.
Das ist der erste, ich habe gesagt, da hat drei Stunden lang darüber referiert, die Wahrheit. Das ist dann so, dass wir in der Wahrheit sind. Da hängen wir ja nicht selber, dass wir uns demütigen vor der Wahrheit.
Immer.
Ja, viele haben diese Demut nicht. Liebe zur Wahrheit, die Demut zur Wahrheit.
Das ist jetzt der wichtigste Punkt der Waffenrüstung
und Wahrheit. Ja, so. Und dann natürlich, und genauso wichtig ist dann für den Kampf, das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Da hat auch sehr viel Betonung drauf. Weil das ist unser Mittel im Kampf, das Schwert, das ist unser aktives Mittel. Mit dem kämpfen wir. Mit dem hat Jesus der Satan bekämpft bei der Versuchung. Mit dem bekämpfen wir ihn, wenn er uns mit Verdammnis kommt. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind.
Zum Beispiel. Das heißt, der Gürtel der Wahrheit ist eigentlich in dem Fall nicht unbedingt das Wort Gottes nur, sondern es ist Jesus als Person ja dann auch.
Er sagt, diese Waffenrüstung ist eigentlich Jesus.
Ja.
Das sagt er in einem Satz
ganz
klar.
Wie ihr getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen.
Ja, genau. Angezogen sogar.
Das Wort ist gleich geworden.
Ja. Und das ist auch so, das ist wirklich Jesus. Das ist, genau.
Eine Person. Das ist ja nicht Vertrauen in eine Person, oder? Es ist eben, ich glaube, das ist schon manchmal, gerade in diesem Wort des Glaubensbewegung, wo das eben mehr so in dieses positive Denken rüberschwappt, was irgendwie schon fast wie losgelöst ist von Gott. Ne? Ich muss einfach nur noch proklamieren, ich proklamiere es als das Wort Gottes und dann irgendwie magisch stellt sich denn das, was ich will, schon ein. Ne? Und das ist halt auch nicht die.
Nee.
Das ist nur so irgendwie eine verwaschene Wahrheit, oder?
Ja.
Es geht um Demütigen sich vor Gott und es geht um eine Person. Es geht um Beziehung und nicht nur das Wort daher proklamieren. Ja. Natürlich ist das Wort.
Erkenner, totale Erkenner und verwurzelt sein und Identifikation mit diesem Wort.
Ja.
Das ist der Punkt. Ja. Das ist die Substanz von mir. Und dann hat es Kraft, wenn ich das als magischer Satz daher rede. Kraftlos.
Kraftlos, ja.
Genau.
Also der Teufel hört es vielleicht, der hilft dir ab und zu schauen, oder? Weil er dich in die Irre führen will, aber eben Gott ist wahrscheinlich dann nicht dahinter. Ne?
Genau. Dann hat der 1. Petrus 5, 9. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da er wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Was war denn 5, 8? Wem müssen wir widerstehen?
Widersacher der Teufel.
Ja, genau. Seid nüchtern, wacht, euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da er wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Genau, fest im Glauben. Wie, hat er gesagt, durch das Bekenntnis meiner Identität, wer bin ich? das ist ein ganz wichtiger Punkt, immer wieder in diesem geistigen Kampf. Ich muss mit meiner Identität bewusst sein. Ich muss mit meiner Autorität bewusst sein. Ich muss mit Bewusstsein der Vollmacht, die ich habe. Aufgrund dessen, wer ich bin. Das steht jetzt da nicht, oder? Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich nicht weiß, ob ich überhaupt gerettet bin, dann habe ich keine Chance. Dass ich den Auftrag habe, dass ich die Vollmacht habe, dann habe ich keine Chance. Also Identität als Kind Gottes, als das ist der, das Erbteil, ja, das ich von Jesus habe. Wenn ich das nicht weiß, dann bin ich auch in diesem Kampf relativ ineffektiv. Bekenntnis meiner Identität durch das Bekenntnis des Werkes Jesus am Kreuz, ja, was hat Jesus für mich gemacht? Dann flieht der Teufel. Fliehen hat er eine tolle Begriffsdefinition vorgelesen.
Ja, das sich mit schnell im Erwarten von etwas Bösem sich allem ins Wort bewegen.
Genau. Fliehen heißt in Erwartung von etwas Schrecklichem sich sehr schnell entfernen. Ja, ja, das kann ich nicht betont. Das bedeutet fliehen. Das war vorher, habe ich dann Vers vorher, flieht der Teufel von euch. Er erwartet etwas Schreckliches und entfernt sich schnell von euch. Psalm 18, 35, er lehrt meine Hände das Kämpfen. Übrigens hat er so nebenbei erwähnt, die Hütte Davids, wer weiß, was das ist? Ist das ein Buch oder ist das ein...
Die Hütte Davids?
Ja, ist ein Buch.
Nee, das ist die Hütte. Die Hütte Davids?
Nein, Hütte Davids.
Das heißt doch die Hütte.
Die Hütte Davids?
Nicht die Hütte, nicht, das ist klar.
Die Hütte Davids,
die Hütte ist David.
Ja, die Hütte Davids ist das, wo David angefangen hat, Lobpreis zu machen. Wo er die Ordnung von Mose umgeworfen hat und gesagt hat, so... Jetzt macht das Allerheiligste auf, wo sonst immer nur einer einmal im Jahr rein darf. Und stellt euch davor, ihr Priester, mit Trompeten und Pauken und Zimbeln und musiziert 24-7 vor der Bundeslade, im Allerheiligsten. Und dann war 24-7 Anbetung da. Und das hat David gemacht, als irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie, nachdem die Bundeslade irgendwie wieder in die Stadt kam oder so, und in der Apostelgeschichte steht, dass die Blüte Davids wieder aufgerichtet werden wird.
Genau, ja.
In Apostelgeschichte 19, glaube ich.
Also vor anhaltender Lobpreis.
Also steht es dann, symbolisch praktisch für anhaltender Lobpreis und Anbetung.
Ja, und das war ja was, wo auf einmal auch diese ganzen Psalmen oder da irgendwie wohl entstanden sind in dem Zeitraum, wo dieses stand, fallt nieder, ihr Götter zum Beispiel. Oder erhebt die Hände. Oder macht ein Jubelgeschrei für Gott. Vorher war es immer nur so.
Der hat es dann nur im Nebensatz erwähnt. Ich kenne das gar nicht, weil ich habe nicht gewusst, was er damit meint. Aber das ist kein Buch, das irgendeiner geschrieben hat.
Nein, nein, nein.
Sondern es geht da um Lobpreis und dauerhafte Anbetung.
Er hat
es auch nicht erläutert, irgendwo im Geringsten. Nur das hat es reingeschmissen.
Wir müssen wieder lernen, die Hütte David aufzurichten.
Ja, das war alles.
Das müssen wir wieder lernen.
Aber was er damit meinte, hat er eigentlich nicht erläutert.
24 Stunden
Lobpreis. Das ist ein Zitat. In der Apostelgeschichte.
Ja, natürlich will ich.
Da steht es erwähnt. Und jetzt ist die Frage, was es ist. Und das muss man dann halt im AT rausfinden.
Wer Apostel, wer zitiert das da? Will ich die da jetzt aufrichten? Paulus wahrscheinlich, oder?
Nee, das ist. Da treffen sich gerade verschiedene Apostel und erzählen von ihr. Also das ist eigentlich gerade in der Zeugnisrunde sozusagen. Ich kann es gerade nicht reinklicken, weil ich gerade hier mit David am Suchen bin. Ich sehe selber mit dem Aufschlag.
Die Apostelversammlung zu Jerusalem. Mhm.
Das Konzil.
Ja. War das?
Als im Zwietracht entstanden Paulus und Barnabas eine nicht geringe Jerusalem hinaufziehen soll zu den Aposteln, Ältesten, um die Frage zu klären. Also es war die Umklärung von verschiedenen Sachen. Da wurde das.
Ah, daher kommt das Zitat, ich habe es gefunden, Amos 9,11. Okay. Seht das?
Ja.
Heißt das Zitat schon mal her?
Also der Jakobus hat es gesagt übrigens. Nachdem sie aber zu reden aufgehört hatten, hob Jakobus an und sagte, ihr Männer und Brüder, hört mir zu. Simon hat erzählt, wie Gott zum ersten Mal sein Augenmerk darauf richtete, es in ein Volk für seinen Namen anzunehmen. Und damit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht, danach will ich umkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Also Jakobus hat es gesagt, aber es war eben in diesen Apostelkonzil.
Amos nennt in jedem Tag richtig die Hörner des Tages auf, wie es in
dem Wort
sein.
Kannst du
in der Hörner
auf die
Hütte
Zeit?
Was ist das hier?
Das muss man mal studieren. Ich glaube, das ist letztlich los.
Ja.
Das ist da nicht irgendwas, weil die Streitfrage ging doch da um die Heiden.
Jude und Heiden.
Jude und Heiden. Der Jakobus zitiert das in Übereinstimmung mit dem Alten Testament, die Hütte Davids wieder aufrichten. Hat das irgendwas mit Heiden zu tun gehabt?
Nee, aber erst danach, oder?
Nein, bei der Hütte Davids haben die auf einmal angefangen, also bei David hat es zuallererst angefangen, dass zum Beispiel solche Aussprüche kamen, lobt Jahwe all ihr Völker, fallt nieder ihr Götter. Dass irgendwelche, also in allen, in Anbindung an Lobpreis quasi und an Betung, dass da irgendwie geistliche Dinge, geistliche Mächte oder so ein Zeuges angesprochen wurden.
Das war jetzt die Frage, wieso er das zitiert?
Ja,
ja, das ist ja eigentlich geht es ja darum, Paulus war bei den Heiden und wieso hast du das gemacht? Und dann geht es ja weiter. Danach will ich mich wieder zu ihm wenden und die zerfallene Hütte Davids aufbauen, sagt Jakobus, zitiert das und sagt, das steht da schon, und will sie aufrichten. Und jetzt geht es aber weiter, damit die Menschen, die übrig geblieben sind, nach den Herrn fragen. Dazu alle Heiden, über die mein Name genannt ist. Also er sagt, es ist richtig, jetzt sind die Heiden da und dann will ich die Hütte Davids wieder aufrichten.
Also Israel.
Genau, die Hütte Davids ist Israel. Also er sagt quasi, richtig, Paulus hat richtig gehandelt, ist okay. Er geht zu den Nationen, er geht zu den Heiden, weil es nach Amos ja auch schon steht, die Heiden sollen ihn erkennen und danach will ich die Hütte Davids wieder aufrichten.
Also nach Israel geht mit der Hütte Davids.
Ja, die Zahlen, ja.
Das Haus Davids.
Ja.
Haus Davids.
Haus Israel, ja.
Okay, das Verb, das man da vielleicht genau nochmal nachforscht. Da gibt es
ganz viele Leute, die über das referieren, aber ich kenne die alle nicht. Und
ja, hat mich auch. Die hat da auch eine Lehrserie drüber.
Über die Hütte Davids?
Ja.
Ja, das ist nicht
gefunden, auf jeden Fall nicht auf YouTube. Vielleicht unter Dings Predigt Online.
Ja. Ich glaube, ich habe es auf meinem Handy, ich kann es mal schicken.
Echt? Oh ja, schickt es mal. Ja. Ja, das hat er nämlich gemeint, nichts anderes, denke ich. Weil seine Erdrüber predigt, irgendwie, so hat sich das angehört.
Das ist die Wiederherstellung Israels am Ende. Wenn die Zeit der Nationen sozusagen abgeschlossen ist, also so
würde ich es bei. Ich denke, es sieht immer größere Kontext, glaube ich.
Also spezieller, nicht so allgemein, sondern nicht so allgemein, dass es einfach Israel, sondern schon, es geht darum, was ist passiert, während David Israel regiert hat. Es geht um das, was passiert ist, wie David zum Beispiel am Ende von Davids Leben sagte, in der Apostelgeschichte steht es in irgendeiner Predigt. Irgendeiner von den Aposteln erwähnt das in der Predigt, in der Apostelgeschichte. Bei David war es auch so, bla bla bla, und nachdem David sein Geschlecht so und so lange, so und so viele Jahre gedient hat. Also irgendwie schon auf das Leben, auf das Leben von David bezogen und auf das, was er, was unter ihm quasi gewesen ist. Genau, und da geht es eben unter anderem um diese Anbetung. Und zum Beispiel ist es ja genau das, was auch wo wir jetzt eigentlich heute davon ausgehen, dass wenn wir in Anbetung sind, im Lobpreis, und wenn wir beten, wenn wir proklamieren, wenn wir in die geistliche Welt Sachen hineinreden, dass dann was passiert. Zum Beispiel im Namen von Jesus Christus gebieten wir, dass die Decke der Verblendung von unseren Nachbarn verschwindet und dass sie was weiß ich, sinnvolle Gedanken haben und sich über den Sinn des Lebens Gedanken machen oder irgendwie solche Sachen. Und dass diese Art von Proklamation, diese Art von Anbetung, diese Art von in Beziehung mit Gott zu treten, das hat angefangen, als David König war, als David entscheiden durfte, wie, was passiert mit der Bundeslade. Und das ist halt im Alten Testament, da kann man das, ich weiß es nicht
gut. Ja, ich denke, das ist weiter rein, aber wir müssen mal sehen, was bei David passiert ist. Bei David ist das Volk Israel zum ersten Mal in seine Bestimmung gekommen. Ganze Land wirklich unter Herrschaft. Und das kam mit David. Und David war ja der Kämpfer, der Lobpreiser. Also auch geistiger Kämpfer. Fiel man damals natürlich auch sehr viel im Fleisch. Da ging es dann wirklich um Leben und Tod von den Leuten, von den Feinden. Aber im Geistigen hat er Siege errungen. David hat das Volk Israel in seine Bestimmung gebracht. Zu dem Punkt. Der einzige, das war ja, wie viele Jahre war das nach Joshua? Ich weiß nicht, 200, 300, 400 Jahre.
Nach Joshua?
Nach Joshua.
Als ins Land eingezogen.
Joshua. David war ums Jahr 1000 vor Christus.
Und wann sind sie aus Ägypten raus? Oder?
Aus Ägypten?
Ja.
Oh, die hat es dann, ich habe sie mal auswendig lernen müssen.
Aber es war auch höchstens 500,
oder die ganze Richterzeit noch dazwischen.
So vor 5500.
Die Richter waren noch vorher, das war mit Sicherheit. War bestimmt 200 Jahre. Nein.
Das kann sein.
Jetzt haben wir noch das Jahr 5700 oder was.
Schlag doch alle mal eure dicken Bibeln auf. Ihr habt doch hinten alle irgendwelche Zeitstellen drin. Genau.
Also David heißt immer so 1000.
Genau, um die 1000 Punkte. Weil da gibt es eine außerbiblische Quelle, die das bestätigt. Die zählt dann eben
schon. Und irgendwie habe ich mal gelesen, 2000 war ungefähr der Auszug aus Ägypten.
2000?
Ja, ich meine, es war ungefähr 1000. Ja, klar, paar Jahre dazwischen.
Ah ja, klar, kommt eben darauf an, also im Moment geht man doch, kommt darauf an, was für eine Zeitzelle man hat, aber im Moment glauben wir doch, die Erde ist ungefähr 6000 Jahre alt, oder?
Ja.
Das heißt, 5000 vor
nach
Christus
Adam.
Kann alles sein.
Nach Adam.
Was?
Die Zeitrechnung ist nach Adam, ja.
6000.
5778.
Ja, genau. Ja, dann kann es ja passen.
Sind wir noch nicht bei 6000?
Nee.
Ah, dann haben wir noch Zeit.
Ja, das sage ich ja immer.
Hey, was ist denn mit...
Hä?
Was ist denn bei 6000?
Das heißt, viele sagen, Jesus hing 6 Stunden am Kreuz, 6 Stunden gleich 6000 Jahre, ne, weil er für die Sünden aller Menschen bezahlt hat, und dann ist vorbei.
Und am 7. Tag kommt er wieder und ruht mit uns, oder?
Genau.
Und herrscht mit uns.
Ja, aber ruht am 7. Tag halt.
Also 1200 war Richterzeit bis auf Samuel. Das war ca. 200 Jahre später,
ja.
Oder David.
Aber es ging jetzt darum, wie weit ist es vom Auszug von Josef von Land ein?
Ja, genau. Ja, das ging 200 Jahre. Und erst unter David ist das ja wirklich gelungen. Ja.
Hey, du hast doch gerade gesagt, die Richterzeit war...
Ja, also vorher. Ja,
1400
statt Josef.
Okay.
Und Richter zwischen 1300
und 1200. Ja, genau. Ich würde, also von Josua ist ja Landeinnahme, ja. Da kommen sie ins Land rein.
Also sind es 400 Jahre etwa, wo Israel nicht im Besitz des Landes kommt, ins ganze Besitz, und bei David war das dann der Fall. Das erste Mal und einmal.
Das ist voll interessant, die 400 Jahre, oder?
Ja.
Weil die 400 Jahre, wo die da rumgekrebst haben, die 400 Jahre sind auch nach Maleachi bis Johannes der Täufer aufgetreten ist.
Ja.
Das sind auch 400 Jahre.
Ja.
Bis Jesus erscheint, nach Maleachi.
Und wie lange war es in Ägypten? Auch 400 Jahre, glaube ich.
300
noch was. Ja, fast 400 Jahre auf Ägypten.
Naja, ja. Und in dieser Herrschaftsposition soll Israel dann wieder kommen, ne?
Genau.
Und das sagt eigentlich der Amos.
Genau. Also voll Besitz seines Erbes, seiner Verheißungen.
Ja.
Ciao. Ja, ich denke, ich höre durch. Ich habe jetzt zwar noch, ich bin nicht fertig gerade mit dem Thema Wahrheit, aber das ist wirklich ein eigenes Thema.
Mein Knecht ist dann gleich weitermachen.